freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Ich schließe heute eine Predigtserie über die Liebe ab. Wir haben gesagt, wir wollen in diesem Monat November uns mit der Liebe Gottes auseinandersetzen. Letzten Sonntag hat uns Nathalie Kiaknua erzählt, wie Gott ihr in einer riesigen Krise begegnet ist und wie sie die Liebe Gottes in einer Tiefe erfahren und verstanden hat, als eigentlich das Schlimmste geschehen ist, das möglich war, als ihre Tochter ertrunken ist. Für die, die ihre Geschichte nicht kennen, sie wohnen im Wittikofen. Und ihre kleine vierjährige Tochter ist also mit einer Gruppe von Kindern von dort bis zur Aare gegangen, wo sie dann ertrunken ist. Und das macht niemand. Also das war so außerordentlich. Und von ihr zu hören, ihre Geschichte zu hören, war gleichzeitig schockierend, bewegend und ermutigend. Zu sehen, wie Gott ihr in dieser riesigen Krise begegnet ist. Und ich schließe heute diese Serie über die Liebe Gottes ab und ich spreche zum ersten Mal in meinem Leben über einen Text, von dem ich dachte, über den muss ich auf jeden Fall schon gesprochen haben, nämlich über den 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, den bekanntesten Hochzeitstexten. Obwohl ich seit 20 Jahren Trauungen mache, habe ich noch nie über diesen Text gesprochen. Wir sehen hier, wie Paulus das Wesen der Liebe so richtig poetisch und leidenschaftlich beschreibt. Und er schreibt diesen Text an eine faszinierende Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, die mich in einigen Aspekten an uns als Vineyard Bern erinnert. Und diese Gemeinde hätte ich nur zu gerne live erlebt. Und ich erkläre euch gleich, weswegen. Korinth lag an einem strategisch richtig wichtigen Ort. So an einer Landenge war ein wichtiger Handelspunkt zwischen Rom und Asien und war deswegen reich, wurde zur größten Stadt Griechenlands, einer Stadt, wo es sowohl eine reiche Oberschicht gab, aber ganz viele arme Sklaven auch, viele Hafenarbeiter, weil es nämlich zwei Häfen hatte, einer Richtung Westen und einen Richtung Osten. Und deswegen lag es hier ja auch so gut. Und auch Paulus ist natürlich nach Korinth in diese wichtige Stadt gekommen und hat dort eine Gemeinde gegründet. Kurz nachdem Paulus die Gemeinde gegründet hat und sie erste Widerstände erlebten, hat er eine Vision. Und der Herr hat zu ihm gesagt, hey, fürchte dich nicht, bleib hier, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt, die mir nachfolgen werden. Und so ist Paulus 1,5 Jahre in Korinth geblieben. In dieser Zeit sind unglaubliche Dinge geschehen. Und ich versuche euch einfach kurz diese Gemeinde vor Augen zu führen. Ihr müsst euch vorstellen, da sind Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zum Glauben gekommen. Darunter viele Sklaven oder so raue Hafenmitarbeiter, Seeleute. Gleichzeitig sind aber auch einige Beamte, einige Menschen aus der Oberschicht, haben sich Jesus zugewandt und die haben ihre Häuser geöffnet und die Gemeinden haben sich dort getroffen. Stell dir das vor. Führ dir vor Augen, was das bedeutet hat. Da kommt dieser raue Hafenmitarbeiter mit seinen Kollegen. Er geht durch dieses Viertel, dieses reiche Viertel ins Haus von Gaius. Nicht einfach einmal, sondern mehrmals pro Woche. Und sie treffen sich in diesem pompösen Haus. Sie essen zusammen, sie beten zusammen, sie teilen Leben. In der damaligen Zeit war das vollkommen unvorstellbar. Das gab es in der antiken Welt einfach nicht. Das gesellschaftliche Leben war vollkommen nach Ständen getrennt. Also es gab Vereine, religiöse Vereine, und die waren in dem jeweiligen Stand. Da hat man sich nicht einfach so durchmischt. Eine Person aus der Oberschicht wäre es nie in den Sinn gekommen, persönliche Kontakte zu jemandem aus der Unterschicht zu pflegen. Und was da geschehen ist in Korinth, als diese Gemeinde entstanden ist, aus Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, Hintergründen und eben Ständen, ist die Schönheit der Kirche. Es ist der einzige Ort, wo wir alle gleich sind, wenn wir miteinander vor ihm stehen. Und diese Schönheit ist in dieser Gemeinde in Korinth sichtbar geworden. Was für ein Kontrast, was für eine Alternativgesellschaft in der damaligen Zeit. Nun, die Gemeinde in Korinth war nicht nur dafür bekannt. Wenn wir die Briefe lesen, sehen wir, dass sie eine Liebe zur Gegenwart und zur Kraft Gottes hatten. Sie hatten eine ausgeprägte charismatische Praxis. Es war ihnen wichtig, dem Heiligen Geist und seinen Gaben Raum zu geben. Weswegen? Der Heilige Geist kennt keine Standesgrenzen. Der macht nicht Halt vor dieser Ober- oder Unterschicht in dem Sinn, sondern dieses Erleben der Gegenwart und der Kraft Gottes war das, was diese Gemeinde miteinander verbunden hat und sie zusammengehalten hat. Nach 1,5 Jahren ist Paulus weitergegangen, ging nach Ephesus und hat dann gehört, logischerweise, bei dieser Durchmischung, dass es in Korinth Probleme gab. Und so hat er etwa 5 Jahre später einen Brief geschrieben, in dem er die 5 Hauptspannungen angesprochen hat. Es war also ein Brief an eine junge Gemeinde, eine sehr durchmischte Gemeinde. Und diesen Brief haben wir mit dem 1. Korintherbrief vor uns. Und eines dieser Themen, eine Spannung, die er angesprochen hat, ist ihr Umgang mit den Geistesgaben, mit den Kraftwirkungen des Geistes. Er widmet Kapitel 12 bis 14 den Geistesgaben. Und mittendrin im Sandwich zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 steht dieser wunderschöne Text über die Liebe, genau, über die Liebe Gottes. Und da wird Paulus richtig leidenschaftlich. Wir beginnen mal den ersten Teil zu lesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel reden könnte und wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte und wenn ich alles, was ich habe, den Armen geben würde und sogar meinen eigenen Körper hingeben würde. Paulus beginnt diese Ausführung über die Liebe Gottes, indem er Dinge beschreibt, die den Korinthern so wichtig waren. Dinge, denen sie nachgejagt sind. Ja, was ist denn, wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich prophezeien kann, wenn ich diesen Glauben habe, der Berge versetzt? Die Korinther würden sagen, ja, dann sind wir am Ziel. Genau das wollen wir sehen. Dem jagen wir nach. Aber Paulus kommt mit einem Aber. Aber, wenn euch die Liebe fehlt, ist das alles nicht von Bedeutung. Denn die Liebe gibt allem, was wir tun, Bedeutung. Mit seinen Aussagen fordert Paulus das Wertesystem und die Prioritäten der Korinther heraus. Er spricht nicht gegen die Geistesgaben, er sagt ihnen, nee, jagt ihnen nach, streckt euch aus, lernt, aber... Euer Wertesystem muss sich ändern. Die Liebe ist dieses Wichtigste, der wichtigste Wert, die wichtigste Tugend. Nun, wie kommt Paulus dazu, der Liebe so ein Gewicht zu geben? Weder in der hebräischen noch in der griechischen Kultur war die Liebe im Wertesystem so zentral. Für die rabbinischen Gelehrten galt Frömmigkeit, bei anderen auch die Demut als oberste Tugend. Und wenn wir uns die hellenistische Kultur, die griechische Kultur anschauen, dann hat es die Liebe nicht mal in die Top 10 geschafft. Wie kommt Paulus dazu, der Liebe so einen wichtigen Platz zu geben? Ich meine, heute könnte man das verstehen. Logisch muss es die Liebe sein. Damals war das nicht der Fall. Es ist ganz einfach. Paulus hat diese Liebe selbst erfahren. Und diese Liebe hat sein Leben vollkommen verändert. Paulus war der große Christenverfolger. Er hat Jesus selbst verfolgt. Er hat Christen leiden lassen. Und trotz allem, was er getan hat, hat dieser Christus ihn gejagt. ist ihm mit seiner Liebe nachgegangen, hat sich ihm gezeigt. Und als Jesus ihm begegnet ist, da kam kein Vorwurf, kein distanziertes Schweigen, keine Strafe. Es war, als hätte Gott die Welt für ihn angehalten. Unser Jahresmotto für das nächste Jahr bringt das zum Ausdruck. Stop for the one. Es ist, als hätte Gott die Welt für ihn angehalten, seine ganze Aufmerksamkeit ihm geschenkt. Paulus hat die Liebe Gottes erlebt. Und diese Liebe hat sein Weltbild verändert. Diese Liebe hat seine Prioritäten neu geordnet und sein Leben auf einen neuen Boden gestellt. Und deswegen beginnt Paulus jetzt im nächsten Abschnitt zu beschreiben, wie diese Liebe aussieht. Er beschreibt das Wesen dieser Liebe. Die Liebe, die einerseits er erfahren hat. Und wenn wir anschauen, wie er sie beschreibt, sehen wir, dass er auch seinen Finger auf wunde Punkte im Leben der Christen in Korinth legt und sagt, Leute, hier sehe ich nicht das Leben von Christus in euch. Und wenn wir nun diese einzelnen Beschreibungen des Wesens der Liebe anschauen, lass uns das mit zwei Ohren hören. Auf der einen Seite, wenn du das hörst, wie siehst du Christus darin? Und auf der anderen Seite, wo siehst du diesen Ausdruck der Liebe in deinem Leben? Und wenn du es nicht siehst, wo siehst du ein Wachstumspotenzial in deinem Leben? Paulus beginnt damit, dass er beschreibt, die Liebe ist geduldig. Geduldig, über eine andere Übersetzung, ist langmütig. Sie hat einen langen Atem. Die Liebe bleibt dran. Es bedeutet so viel wie eine kurze Zündschnur zu haben. Man explodiert nicht gleich. Das Interesse nicht zu verlieren. Dran zu bleiben, etwas wachsen zu lassen, genau das hat Paulus erlebt. Egal, was ich getan habe, ich habe diesen Christus verfolgt. Aber er war langmütig. Er will, dass die Korinther das wissen. Zweitens sagt er, die Liebe ist gütig. Wer gütig ist, bleibt wohlwollend, bleibt offen, verschließt sich nicht, macht sich nicht hart. Er fällt kein Urteil über das Gegenüber, sondern er bleibt dem Nächsten zugewandt und handelt entsprechend. Und Güte kommt immer auch mit der Bereitschaft, eben etwas zu tun, zu helfen, offen zu bleiben. Drittens sagt Paulus, die Liebe eifert nicht. Wenn wir uns die Korinther vor Augen führen, wie jeder sich veranstellen wollte mit seiner Prophetie, die haben geeifert. Paulus denkt an sich selbst, wie er geeifert hat, als er die Christen verfolgt hat. Ich weiß, was richtig ist. Wann versteht das Gegenüber es endlich? Gebt mir den Platz, ihr müsst das hören. Wer eifert, hat eigentlich gute Absichten. Er meint es gut, aber er hat falsche Methoden. Und wenn ich mir das so vorgestellt habe, jemand, der eifert, ist wie jemand, der auf eine Tube drückt, dass das Zeugs, was drin ist, unkontrolliert rauskommt. Ist ja schön, wenn du Ketchup zu den Pommes willst, aber wenn du mit diesem Eifer drückst, spritzt das überall hin, auf die Krawatte, auf die Kleider, nur nicht da, wo du eigentlich hin willst. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Wir sind drei so Doppelbegriffe oder vier Doppelbegriffe, die jetzt kommen. Wer sich aufbläht, macht sich größer, als er ist. Das Bild vom Blaseball, ne? Ballon, der sich aufbläst bis zum Platzen. Die Liebe hat das nicht nötig. Sie ist bescheiden. Sie stellt nicht sich selbst und die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Ich habe daran gedacht, ich bin manchmal etwas unkonventionell und für meine Frau ist das gar nicht immer einfach, wenn ich mich dann so unkonventionell verhalte. Hui, Marius, da kann ich auch noch lernen. Was löst mein Verhalten bei meiner Frau aus, beispielsweise? Nein, das war das Nächste. Sie benimmt sich nicht unanständig und sucht nicht das Ihre. Das wäre hier passend. Die Liebe macht sich Gedanken, was es beim anderen auslöst und bleibt nicht einfach nur bei sich. Denkt nicht nur an sich selbst, Sie kommt nicht nur von sich selbst her, sondern die Liebe hat den anderen im Blick. Sie sucht auch nicht den eigenen Vorteil auf Kosten des Nächsten, sondern freut sich an den Erfolgen des Gegenübers. Sie lässt sich, genau, sie benimmt sich nicht unanständig und sie sucht nicht das Ihre. Paulus war es wichtig, die Korinther darauf hinzuweisen. Und dann heißt es, die Liebe lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet Böses nicht zu. Menschen, die bitter und nachtragend sind, sie ziehen sich von dir zurück. Ich hatte einen Großvater, der eigentlich seit ich ihn gekannt habe, verbittert war. Und es war gar nicht einfach, ihn zu besuchen. Und wenn wir ihn besucht haben, kam er kurz aus seinem Zimmer hervor und sagte, weswegen besucht ihr uns nicht öfter? Und dann ist er wieder gegangen und wir haben ihn gar nicht mehr gesehen. Ja, aber erst als er älter geworden ist, hat sich das geändert, weil er sich an die Geschichten, die er mit Gott erlebt hat, in seiner Jugend erinnert hat und das weitergeben wollte. Wer nachtragend ist, beginnt Listen zu machen, Gründe aufzulisten, vorwurfsvolle Anklageschriften zu verfassen, was der alles schon gemacht hat. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Dann sagt Paulus, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Liebe ist nicht schadenfreudig. Sie freut sich nicht über das Unrecht, das andere erleben. Sie erwartet nicht, dass dieser Dummkopf auch mal, dem muss auch mal was geschehen. Endlich hat es ihn erwischt, das musste ja so kommen. Das habe ich geschehen, das geschieht ihm recht. Und dann kommt diese Beschreibung der Liebe auf den Höhepunkt zu. Die Liebe, sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Paulus beschreibt die Liebe, die er erlebt hat. Das Zudecken kommt vom Begriff wie das Dach, das einen Schutz gibt, das sich schützend über dich stellt. Und zwar fortlaufend, nicht nur einmal, nicht nur punktuell. Wir Menschen haben oft viel mehr das Bedürfnis oder diesen inneren Impuls, Dinge aufzudecken. Wer hat das Glas schon wieder nicht eingeräumt? Wer hat die Spülmaschine schon, wer hat das Zeug schon wieder stehen lassen? Warst du das? Wer war's? Oder wenn wir über andere Menschen sprechen, hast du gesehen, wie sich die Person schon wieder verhalten hat? Wir wollen aufdecken, anstatt zudecken, Scham zu schützen, zuzudecken, Fehler von anderen zuzudecken. Paulus spricht hier natürlich nicht von missbräuchlichen Situationen, die aufgedeckt werden müssen, nur damit das hier klar ist. Beispielsweise als Petrus nicht mit den heidnischen, also nicht jüdischen Christen isst, weil da eine Gruppe von jüdischen Nachfolgern von Jesus, die etwas enger waren, gekommen sind, hat er seine Überzeugungen über Bord geworfen und so die anderen eigentlich in Mitleidenschaft gezogen. Und das war etwas Missbräuchliches, das hätte weite Auswirkungen gehabt, deswegen hat Paulus das angesprochen. Wo Missbrauch geschieht, muss das aufgedeckt werden, sonst hat der Missbrauch weiter seine Kraft. Und das kann nicht wahr sein. Das kann nicht geschehen. Letzte Woche hat mir eine Person erzählt, dass sie im Beruf eine solche Situation ans Licht bringen musste. Und wenn da Licht reinkommt, das ist wichtig und hilfreich. Also davon spricht Paulus hier nicht. Aber von diesem Schutz, den wir einander geben aus der Liebe, wo wir nicht die Fehler des Nächsten nach vorne streichen, sondern Dinge auch mal zudecken, einander schützen, beieinander sind. Die Liebe glaubt alles, sagt er. Sie ist nicht blauäugig, gar nicht. Aber sie geht nicht vom Schlechten aus, sondern sie entscheidet sich immer wieder, das Beste anzunehmen. Sie hofft alles. Das heißt, die Liebe gibt nicht einfach schnell auf, sondern sie erwartet das Gute und das öffnet die Tür für Veränderungen und sie bleibt bestehen, egal was geschieht. Vor einigen Jahren hat uns eine junge Frau, ein Teenie damals noch besucht, kam mit uns in ein Wochenende, in ein Lager und sie hat dort Geld gestohlen. Und jemand hat sie dabei beobachtet. Das heißt, es war klar, dass sie es war. Ich habe sie darauf angesprochen und sie war ganz entsetzt und hat gesagt, nee, ich war das nicht. Du glaubst mir ja gar nicht. Das stimmt nicht, ich war es nicht. Und ich habe mich in dieser Situation entschieden, habe gesagt, hey, ich will ihr glauben, auch wenn es offensichtlich ist, dass sie nicht recht hat. Und habe zu ihr gesagt, Maika, ich entscheide mir, dir zu glauben, auch wenn alles gegen dich spricht. Aber gerade deswegen muss ich in deinen Rucksack schauen, um den anderen zeigen zu können, dass du es nicht warst. Das hat mit deiner Würde zu tun. Und dann hat sie mich in den Rucksack schauen lassen und natürlich war das Geld da. Aber weißt du was? Ich werde mich auch nächstes Mal wieder entscheiden, ihr zu glauben. Nicht blauäugig. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles und sie bleibt dran. Wenn ich diese Beschreibung des Wesens der Liebe anschaue, bin ich auf der einen Seite überwältigt, weil ich so viel vom Wesen Gottes sehe, das er mir entgegenbringt. Und dort, wo wir die Liebe Gottes erfahren, macht es uns leichter, uns selbst zu lieben. Denn schnell sieht man, wo ich nicht reiche. Oh, da habe ich noch Wachstumspotenziale. Aber weißt du was? Seine Liebe zu uns hat so eine Tiefe. Er macht mich so stark. Er lässt mich nicht los. Er glaubt an mich. Er schützt mich. Ich will mich von dieser Liebe von Gott prägen lassen. Denn es gibt in meinem Leben so Entwicklungspotenziale, wo die Liebe ihre Kraft in meinem Leben entwickeln will. Und so sehe ich hier auch Beschreibungen, in denen Paulus mein Verhalten spiegelt und seinen Finger auf meine Wundepunkte legt. Und dann schließt Paulus dieses Lob auf die Liebe mit einem dritten Teil ab. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass er deutlich gemacht hat, dass die Liebe allem Bedeutung gibt, was wir tun. Im zweiten Teil hat er das Wesen der Liebe beschrieben, die sein Leben verändert hat. Und im dritten Teil setzt er noch einen drauf. Er erfordert die Prioritäten der Korinther heraus, indem er ihnen vor Augen führt, was denn wirklich bleibt. Was hat wirklich Wert, wenn du es in der größeren Perspektive anschaust? Wenn du schaust, was bleibt dir denn über dein Leben hinaus? Über diesen kurzen Teil, den wir hier auf dieser Erde sind. Was wird auch im kommenden Zeitalter, in der kommenden Welt seinen Wert behalten? Das prophetische Reden wird vergehen. Wir werden nicht mehr in unbekannten Sprachen sprechen. Erkenntnis und Wissen wird ein Ende haben. Das ist alles Stückwerk hier. Die Liebe, die wird bleiben. Die Liebe behält ihre Bedeutung. So sagt er, hey, ihr lieben Korinther, passt eure Prioritäten an. Passt euer Wertesystem an. Und um das zu unterstreichen, braucht Paulus drei Bilder. Bilder, die sie gekannt haben. Zuerst sagte er, hey, als ich ein Kind war, da habe ich mich wie ein Kind verhalten. Na, kämpfen, Prophetie, Erkenntnis, was weiß ich. Das ist kindisch. Aber ihr seid älter geworden. Das, was bleibt, ist das Ältersein. Zweites Bild, hey, es ist wie in einem Spiegel. Jetzt schauen wir wie einen Spiegel. Aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. In Korinth haben sie Spiegel hergestellt. Die waren nicht einfach so trüb, wie er hier schreibt, sondern die waren richtig gut. Aber er braucht dieses Bild, das die Leute kannten, weil dort Spiegel hergestellt wurden. In einem Spiegel siehst du indirekt. Aber wenn wir in die kommende Welt durchbrechen, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden diese Liebe direkt sehen, direkt erfahren. Und das Dritte, was er sagt, er beschreibt, hey, jetzt ist alles unvollständig. Mein Wissen ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt, weil er von dieser kommenden Welt her auf uns schaut. Liebe Korinther, lasst euer Verhalten, eure Prioritäten von der Liebe bestimmen, denn sie bleibt. Wenn wir unser Verhalten anschauen, unser Denken, wovon sind wir geprägt? Welchen Platz hat die Liebe in meinem Wertesystem? Und da wollen wir miteinander wachsen in diesem kommenden Jahr. Eben dieses Jahresmotto Stop for the One wird uns begleiten und wird uns darin auch helfen. Und wenn ich mir das Leben der Gemeinde in Korinth anschaue, die Schönheit, diese Durchmischung von Arm und Reich, von einer gesellschaftlichen Durchmischung, die einfach damals atypisch war, wenn ich mir vor Augen führe, wie wichtig ihnen die Gaben des Geistes waren, dann erkenne ich auch hier etwas von der Vineyard Bern wieder. Ein Problem in Korinth war die Gruppenbildung. Ich würde nicht sagen, dass es bei uns gleich Gruppen gibt, aber auch wir in der Vineyard Bern gibt es Menschen, die primär angezogen sind, weil uns die Gegenwart und die Kraft Gottes so wichtig ist. Andere Menschen sind Teil der Vineyard Bern, weil uns Breite wichtig ist, unser Einsatz für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Beides ist Teil unserer Berufung. Das ist der Teil, den Gott uns gegeben hat. Und mich freut es immer wieder, dass wir diese beiden nicht gegeneinander ausspielen. Wir öffnen uns für die Kraft Gottes und erwarten sein Hereinbrechen und gleichzeitig setzen wir uns für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ein. Es gehört zusammen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich empfinde, dass es in den vergangenen Jahren schwieriger geworden ist, das zusammenzuhalten. Es gibt Menschen, die sich schwer tun mit allzu charismatischen Erlebnissen. Andere tun sich schwerer, wenn gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit, strukturelle Ungerechtigkeit und so weiter und so fort Gewicht erhalten. Ihr Lieben, beides ist Teil unserer Berufung. Es gehört zusammen. Lasst uns, so wie Paulus hier die Gemeinde in Korinth auffordert, nicht unsere persönliche Erfahrung, unsere persönliche Erkenntnis zu hoch gewichten, sondern auf das setzen, was bleibt. Die Liebe Gottes, die unserem Tun Bedeutung gibt. Nur so können wir die Berufung umarmen und diesen Platz in der Gesellschaft wahrnehmen. Kraft Gottes an diesem Ort sein, wo Gott uns heute und hier brauchen will. Amen.